Es geht heute um den gesunden Glauben. Gesund im Glauben ist das Thema. Und ich lese zwei Stellen aus dem Titusbrief. Einmal Titus 1, der Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote und Menschen achten. Und als zweites Titus 2, die Verse 1 und 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Darf ich jetzt den Holger bitten?
So, auch an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe, guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder unter euch zu sein. Ich komme immer wieder sehr gerne. Und natürlich habe auch ich Grüße mitgebracht, einmal von unserer Gemeinde Hasenheide in Berlin. Ich werde natürlich die traurige Nachricht mitnehmen müssen, dass ihr die Stühle aus Berlin ausgetauscht habt. Da habe ich mich immer so heimisch gefühlt. Aber ich habe festgestellt, man sitzt in den neuen wirklich ausgezeichnet. Also ihr habt einen guten Tausch gemacht und wir werden das in Berlin verkraften. Ja? Also wir freuen uns sehr, dass ihr euch jetzt da schon wieder auch in dieser Hinsicht so weiterentwickelt habt. Ihr habt sie noch, dann kann ich mich ja nachher nochmal raufsetzen, damit ich das nochmal habe. Gut, schön. Dann meine Frau lässt auch ganz herzlich grüßen, die hat euch ja auch kennengelernt, das ist immer schön, wenn sie so weiß, wohin sie mich dann entlässt. Und natürlich der Rainer Wörth. Na, also wann immer ich irgendwie erwähne, dass ich herkomme, gibt er auch ganz herzliche liebe Grüße an euch mit. Ja, es ist mir angekündigt worden, wenn ich heute nicht zu lang spreche, dann gibt es eventuell ein Nachspiel. Also wir werden sehen, das wird sozusagen hier heute das Urteil sein, was über der Versammlung schwebt. Wenn es ein Nachspiel gibt, dann war es gerade noch recht. Aber ich habe einen günstigen Flug bekommen, brauche also nicht so lange reden, um für euch den Flugpreis zu senken. Thema heute, gesund im Glauben. Ich habe da einfach mal in das Brockhaus-Lexikon geschaut, um zu sehen, wie eigentlich der Begriff Gesundheit ganz normal, ganz allgemein definiert wird. Und die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, und die muss es ja wissen, ja, die Weltgesundheitsorganisation, die hat den Begriff Gesundheit wie folgt definiert. Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Gesundheit. Ich denke, an dieser Definition kann man sehr anschaulich erkennen, wie krank unsere Welt ist. Und wie real und umfassend die Folgen des Sündenfalls sind. Wer ist nach dieser Definition gesund? Keiner. Wir sehen, Sünde ist real, Sünde macht krank. Und wir leiden als Menschen allesamt ganz konkret unter den Folgen der Trennung von Gott, unter den Folgen der Sünde. Sünde und Tod beherrschen, kennzeichnen diese Welt. Und Krankheit ist nun ebenfalls eine Sünde, eine Folge des Sündenfalls. Krankheit ist sozusagen der kleine Bruder des Todes. Krankheit ist das, was schon aus dem Tod herauskommt und auf den Tod zuläuft. Und da wir in einer gefallenen, von Gott abgefallenen Welt leben, gibt es für den Menschen keinen dauerhaften Zustand des völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Und dessen müssen wir uns auch als Gotteskinder bewusst sein. Auch wir leben noch in dieser Welt. Und auch wir als Gotteskinder haben noch Teil an den Folgen des Sündenfalls, die diese Welt getroffen haben. Auch wir werden krank und altern. Auch Christen sterben. Schmerzen, Schweiß, Dornen, Disteln sind auch die Rahmenbedingungen unseres irdischen Lebens als Menschen. Und da dürfen wir nicht unnüchtern sein. Das müssen wir ganz realistisch auch als Rahmenbedingung unseres Lebens, als Teilhabe, als Menschen an dieser gefallenen Welt wahrnehmen. Als Jesus auf Erden lebte, hat er als Zeichen seiner Messianität und als Vorzeichen der neuen Gotteswelt viele Menschen geheilt. Die Evangelien sind voll davon, wie er zeigt, was er als Messias tun kann und wie er als Messias darauf aus ist, Menschen gesund zu machen. Und als Vorzeichen dieser kommenden Gottesherrschaft hat er viele Menschen gesund gemacht. Das kann er auch noch heute tun. Und er tut es auch noch heute. Viele haben das schon im Raum der Gemeinde erlebt, dass der Herr sie gesund gemacht hat. Es gibt auch heute nach 1. Korinther 12, den Versen 9 und 30, auch heute im Raum der Gemeinde Menschen, denen vom Herrn die Gnadengaben der Heilungen verliehen sind. Aber, und das ist wichtig, das ist nicht der Regelfall. Wir haben nirgends in der Bibel die Verheißung, dass wir von jeder Krankheit geheilt würden. Hier führt und handelt Gott ganz individuell. Den einen macht er gesund, den anderen belässt er in seiner Krankheit. Dem einen erweist er sich mächtig, indem er ihm die Krankheit nimmt und sich so an ihm verherrlicht. Und in dem anderen möchte er sich mächtig erweisen, indem er die Kraft gibt, durch die Krankheit hindurchzugehen und ihn in der Krankheit zu bezeugen, im Vertrauen, im Glauben zu ihm. Das eine Mal heute in der Situation, hilft er mir, heilt er mir, macht er mich gesund. Und ein Jahr später, in einer ähnlichen Situation, belässt er mich in meiner Krankheit. Also wir können hier kein System versuchen rauszufiltern. Und wir können schon gar nicht sagen, dass wir einen Anspruch heute auf Gesundheit hätten und dass Gott uns immer heilen müsste. Ganz individuell, persönlich führt uns Gott hier. Und er möchte uns sich in uns verherrlichen. Sei es, indem er uns gesund macht, worum wir ihn bitten dürfen, oder sei es, indem er uns durch die Krankheit hindurchführt. Auch das sind seine Wege. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 8, Vers 22 bis 23, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, ganz nüchtern, ganz realistisch. Auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Wir erwarten die Sohnschaft, das heißt hier konkret, die Erlösung unseres Leibes, die steht noch aus. Und deshalb stehen auch wir als Christen unter manchen körperlichen Bedrängnissen und Engpässen unseres Lebens. Die umfassende und dauerhafte Gesundheit des Leibes ist uns erst für die Zeit der Wiederkunft Jesu verheißen. Und Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland, als Retter erwarten. Und jetzt kommt die Verheißung, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit dem Leibe seiner Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist unsere konkrete Erwartung, unsere konkrete Hoffnung. Und wenn uns der Körper zwickt und piesackt und wenn das Alter uns immer mehr einschränkt und eingrenzt, soll doch diese Erwartung immer lebendiger, immer realer werden, dass wir uns freuen auf unseren wiederkommenden Herrn, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Zur Gleichheit seines herrlichen Leibes. Ja, gleich, das sind wieder diese berühmten Gleichstriche, die wir so oft in der Bibel finden. Ihm gleich sein, bis hinein auch in die Körperlichkeit und in die Wesenheit. Und das ist eben nicht nur etwas, was so theoretisch mal bedacht werden kann, was man theoretisch so weiß, sondern jetzt kommt es darauf an, dass wir diese Verheißung im Glauben greifen. Und zwar gerade dann, wenn Alter und Krankheit uns einengen, uns pieken, uns schmerzen, dass wir dann diese Verheißung ganz real glauben. Ich habe jetzt in meinem Umfeld etliche Leute, die sind an Krebs erkrankt, mittendrin, jünger als ich. Und einige Christen, einige Nicht-Christen, ganz unterschiedliche Wege, wie wir auch damit umgehen. Ganz kurzfristige Lebenserwartung nur noch Wochen. Und ich habe gerade vor wenigen Tagen mit einem Bruder telefoniert, dessen Frau jetzt also in diesen Wochen dann heimgehen wird, die in dem letzten Stadion ist. Und er sagte, du, wir lesen zusammen die Bibel und wir buchstabieren das durch, diese Verheißung, diese Erwartung, die Gott uns schenkt. Das ist dann nicht nur so was Theoretisches, was man weiß, sondern darauf lasse ich mich jetzt ganz konkret ein. So konkret, dass ich mich freuen kann in meiner Traurigkeit. Ich bin traurig froh, hat mal jemand gesagt. Ja, ich bin traurig froh. Die Traurigkeit, der Schmerz ist da und doch diese unbändige Freude, weil ich das ernst nehme. Weil ich das ganz ernst nehme, das wird kommen, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu seinem Leib der Herrlichkeit. Nicht? Und dann die große Verheißung aus Offenbarung 21, wo es nicht nur um uns als Gotteskinder geht, sondern wo dann diese ganz umfassende Verheißung kommt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird bei den Menschen wohnen, sie werden sein Volk sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, Trauer wird nicht mehr sein, Geschrei wird nicht mehr sein, Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der regiert, der spricht. Siehe, ich mache alles neu. Und weil Gott genau weiß, dass wir ihm das nicht abnehmen, dass er wirklich alles neu macht, deshalb setzt er noch einen Satz hinterher und sagt, er sprach zu mir, zu Johannes, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Warum dieser Nachsatz? Warum noch dieses Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig? Weil Gott genau weiß, wie wir sind. Weil Gott genau weiß, der kann 10-mal sagen, siehe, ich mache alles neu und wir kommen mit unseren Bedenken. Und so richtig glauben wir das doch nicht. Und alles, ist alles wirklich alles? Meint alles nicht vielleicht nur ein Teil? Und dann kommen wir mit unseren Theologien und unseren Argumenten und unserer Logik und schleifen rum an den großen Verheißungen Gottes. Stehen wir dazu, siehe, ich mache alles neu. Gott hat noch eins draufgesetzt, schreibe, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, da können wir uns drauf verlassen. Wenn Gott alles sagt, dann meint er alles. Also seine ganze Schöpfung, nicht nur wir als Kinder Gottes, die wir eine frühere Erwartung von Gott her haben, dass er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sondern auch für die Menschen um uns herum, auch die nicht glauben, für diese ganze Schöpfung, dürfen wir diese Hoffnung haben, siehe, ich mache alles neu. Und das ist der Horizont, auf den wir zuleben. Und das ist der Horizont, der ganz konkret sich heute auswirken soll in den Einengungen, Begrenzungen, in den Disteln und Dornen und Schmerzen unseres Lebens, das wir heute noch leben. Ja, dann gibt es aber eine Art von Gesundheit, die heute schon nötig und möglich ist und um die wir uns eigentlich mehr bemühen sollten als um die Gesundheit des Leibes. Und das ist die Gesundheit des Glaubens. Gesund zu sein im Glauben. Das ist Paulus wichtig. Und zwei Stellen haben wir aus dem Titusbrief gelesen. Einmal schreibt Paulus an Titus in Kapitel 1, Vers 13, dass er, der Titus, die Gläubigen auf Kreta streng zurechtweisen soll, damit sie gesund seien im Glauben. Und dann in Titus 2 noch einmal, wir haben es gehört, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass sie gesund seien im Glauben. Also gesund zu sein im Glauben, das ist wichtig. Und wenn ich höre, dass es eine Gesundheit im Glauben gibt, dann gibt es natürlich auch mal das Gegenteil. Es gibt auch den kranken Glauben. Das klingt brutal, ne? Krank. Also im Natürlichen, da sagen wir uns klar, also ich bin gesund oder ich bin krank. Das ist völlig unproblematisch. Aber wenn wir in der Dimension des Glaubens reden, dann wird schon allein diese Vokabel sehr krass. Gesund im Glauben, krank im Glauben. Dann sagen wir vielleicht lieber ungesund im Glauben. Ja, aber krank im Glauben, das klingt so brutal. Also ich werd immer ein bisschen wechseln zwischen den Begriffen. Aber eigentlich ist es doch genau das, was im Natürlichen noch ist. Es gibt Gesundheit, es gibt Krankheit. Es gibt eine eingeschränkte Gesundheit, leichte Krankheiten und es gibt sehr schwere Krankheiten. Das ist im Glauben nicht anders. Es gibt gesunden Glauben, es gibt bestimmte leichtere Erkrankungen des Glaubens und es gibt ganz schwerwiegende Erkrankungen des Glaubens. Was ist gesunder Glaube? Ich habe wieder ins Brockhaus-Lexikon geguckt, ganz säkulär, um mich da mal zu informieren, wie das in diesem Bereich eigentlich definiert wird. Und da habe ich noch eine weitere Definition gefunden. über Gesundheit gefunden, die ich sehr interessant fand. Im Brockhaus steht: Gesund ist ein Mensch, wenn sich sowohl die Funktionen des Organismus als auch das seelische Erleben der Person im Gleichgewicht befinden und dieses Gleichgewicht aufrechterhalten wird. So muss zum Beispiel zwischen dem Auf- und Abbau von Zellen ein Gleichgewicht herrschen, denn sonst kann es bei übermäßiger Zellbildung zu Tumoren und bei zu geringer Zellteilung zu Gewebeschwund kommen. Und ich bin immer noch bei der Definition: Genauso müssen die psychosozialen Grundbedürfnisse erfüllt werden. Zum Beispiel muss zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Ruhe- und Aktionsphasen ein Gleichgewicht bestehen, damit sich ein Mensch wohl und gesund fühlt. Nach dieser Definition ist Krankheit eigentlich alles, was dieses Gleichgewicht des Lebens stört. Gesundheit ist also ein Gleichgewicht in körperlicher, seelischer oder auch ganz normal sozialer Hinsicht. Und Krankheit ist alles das, was unser Leben aus dem Gleichgewicht bringt, sei es dem Leib, der Seele, dem Geist oder unserer sozialen Situation nach. Aus dem Gleichgewicht kommen ist also ein anderer Ausdruck für krank werden. Auf den Glauben übertragen würde ich formulieren: Gesund ist der Glaube dann, wenn er sich im Gleichgewicht mit dem ganzen Wort Gottes befindet. Wenn alle Funktionen und Aspekte des Glaubens im Gleichgewicht vorhanden sind und gleichermaßen betätigt werden. Und krank ist der Glaube dann, einmal, wenn er im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Das leuchtet noch ohne weiteres ein. Krank ist der Glaube dann, wenn er im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Von daher haben wir hier immer ein sehr gutes Medium zur Diagnose unseres Lebens. Ja, krank ist unser Glaube dann, wenn er im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Aber krank ist unser Glaube auch dann, wenn er bestimmte Bereiche des Wortes Gottes über- oder unterbetont. Wenn er nur Teile des Wortes Gottes wahrnimmt und umsetzt und andere Teile desselben Wortes Gottes ausblendet oder vernachlässigt. Und hier gibt es ganz verschiedene Krankheitsdispositionen. Als Krankheitsdisposition bezeichnet man die Veranlagung für bestimmte Krankheiten. Je nach Geschlecht, nach Alter oder nach Rasse ist man für bestimmte Krankheiten anfälliger als andere Menschen. Und eine Anfälligkeit für eine bestimmte Krankheit kann auch vererbt werden. Ich denke an die Indianer. Wir haben ja eines gehört, wie es denen im Laufe ihrer Geschichte ergangen ist. Aber als sich dann die Regierung der Vereinigten Staaten insoweit besonnen hat, dass sie die Indianer auch unterstützen und schützen wollten, da haben sie denen zum Beispiel Trockenmilchpulver in rauen Mengen zur Verfügung gestellt. Haben es gut gemeint. Und dann kommt da der Regierungsbeamte zu denen hin und stellt fest, dass sie da diese Säcke mit dem Trockenmilch nehmen und ihre Baseballfelder damit außen die Linien zeichnen. Warum macht ihr das? Wir werden krank, wir bekommen Durchfall, wenn wir dieses Milcheiweiß zu uns nehmen. Der Körper konnte das nicht verarbeiten bei den Indianern. Führte zu Krankheit und Durchfall und war deshalb bei den Indianern nur noch nützlich, um da die Linien für ein Baseballfeld zu ziehen. Ja? Eine bestimmte Krankheitsdisposition. Und in der geistlichen Übertragung bedeutet dies: Jede Ortsgemeinde, auch die Gemeinde hier, jede Ortsgemeinde hat aufgrund ihrer Geschichte und Prägung ganz unterschiedliche Anfälligkeiten für bestimmte Gleichgewichtsstörungen des Glaubens. Eine charismatische Gemeinde ist an einer ganz anderen Stelle anfällig als eine nüchterne Erkenntnisgemeinde. Und deshalb tun wir gut daran, wenn wir uns nicht nur einschießen auf die Anfälligkeiten, die Krankheitsdispositionen anderer Gemeinden und Kreise, sondern wenn wir schauen, wo ist denn unsere Front, wo ist denn unsere Anfälligkeit. Das ist doch die Sache. Kann ich gut machen, dass ich dann quasi mich einschieße auf die Anfälligkeiten der anderen und nicht meine zur Kenntnis nehme, die vielleicht genau auf dem gegenteiligen Pol sich befindet. Es ist auch wichtig zwischen jungen und alten Menschen in der Gemeinde. Auch hier ganz unterschiedliche Anfälligkeiten für Gleichgewichtsstörungen des Glaubens. Also ich weiß das von meinen Söhnen und von unseren jungen Leuten. Sofort begeistert dabei, neue Ideen, dass wir als Gemeindeleitung gar nicht hinterherkommen. Und genauso schnell ist das Feuer wieder verloschen. Und am Ende stellen wir uns fest, warum machen wir das eigentlich nur noch? Wo sind die alle? Sofort von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Aber von 100 auf 0 in 2 Minuten. Also hier ist eine Gleichgewichtsstörung. Junge Leute neigen zu der Anfälligkeit überall sofort schnell hoch und begeistert und weit übers Ziel hinaus, aber genauso schnell dann wieder einzuknicken und nicht kontinuierlich dran zu bleiben. Aber in den Alten ist es noch umgekehrt. Wenn wir versuchen, die kleinste Veränderung und Erneuerung bei uns in der Gemeinde zu machen, hast du den Eindruck, jede kleinste Veränderung, sei es nur neue Stühle oder neues Gesangsbuch oder eine neue Zeit oder ich weiß nicht was, sofort, das ist der Abfall vom Glauben. Ganz sicher, das ist der Abfall vom Glauben, das ist der Anfang, jetzt geht es nur noch bergab. Da wird jede Erneuerung, jede Veränderung schon empfunden als Bedrohung, als Abfall. Und deshalb ist es so wichtig, jung und alt sich zu ergänzen. Dass die Alten, die Jungen bremsen, wenn die also nur immer spontan übers Ziel hinausgehen. Und dass die Jungen die Alten davor bewahren, immer nur auf der Stelle zu bleiben in bestimmten Dingen. Und zu meinen, immer das Alte zu bewahren, das sei eben unser geistlicher Auftrag. Darum gehört das beides zusammen. Darum Gemeinde, Familie Gottes. Darum, die Alten sollen gemeinsam mit den Jungen den Herrn loben. In jedem Bereich, das sei in der Musik, in der Gestaltung, überall müssen wir uns da als Familie Gottes ergänzen. Um Gleichgewichtsstörungen des Glaubens zu vermeiden. Um bestimmte Anfälligkeiten, Dispositionen für bestimmte Krankheits- und Gleichgewichtsstörungen des Glaubens untereinander, im Miteinander vor dem Herrn auszugleichen. Daraus ergeben sich viele interessante Fragestellungen für einen geistlichen Gesundheitscheck, von dem ich nur wenige heute anstoßen kann. Viel wird an euch liegen, dass ihr selber nochmal so ein bisschen geistlichen Gesundheitscheck für euch weiterprüft. Bevor ich aber in den Gesundheitscheck im Einzelnen einsteige, muss eine Grundfrage geklärt sein. Und die Grundfrage lautet, lebe ich denn überhaupt schon im lebendigen Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus? Paulus schreibt in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst. Ein Wort, das man auch missverstehen kann. Es gibt auch Christen, die laufen immer so mit ihrem geistlichen Puls rum und kommen also überhaupt nicht raus aus dem Drehen um sich selbst und sich immer fragen, wie es ihnen denn gerade geistlich geht. Also ich denke, das meint Paulus nicht. Aber Paulus schreibt an eine Gemeinde von Gläubigen in Korinth und sagt ihnen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Es gibt eben in jeder Gemeinde, neben denen, die aus dem Geist Gottes neu geboren sind, auch solche, die mitschwimmen. Im Alten Testament würde man sagen, das Mischvolk, was mit den Kindern Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und gerade auch in gläubigen Familien, ist immer das Problem mit den Kindern, die dann irgendwann sagen, ich habe eigentlich schon immer an Gott geglaubt. Das war für mich immer klar. Aber irgendwie ist es nie zu einer echten, persönlichen, eigenen Lebensentscheidung und Zäsur im Leben gekommen. Die sagen, ich bin im Prinzip als Christ auf die Welt gekommen. Und das ist nach der Bibel Unfug. Das gibt's nicht. Deshalb ist gerade dort, wo man im Kopf das bejaht und wo man von Kindesbeinen an gesagt hat, das glaube ich schon immer, umso wichtiger, sich zu prüfen und zu checken, ob man nur so in der religiösen Bejahung im Umfeld der Gemeinde so mitlebt oder ob man tatsächlich mit Jesus Christus sein ganzes Leben festgemacht hat und dieses neue Leben aus dem Geist Gottes in sich empfangen hat. Und wenn ich manche Leute erlebe, die überhaupt nie Zug zur Gemeinde haben und zum Wort Gottes und zur Bibel und bei denen alles immer nur ein bisschen in Äußerlichkeiten läuft und alle anderen Dinge im Prinzip sie viel mehr begeistern, dann frage ich mich schon, fehlt es da nicht vielleicht an dem neuen Leben aus Gott? Kann man das wissen, ob man mit Jesus lebt, ob man diesen Anfang gemacht hat? Das kann man genauso wissen, wie man auf die Frage antworten kann, bist du verheiratet oder nicht? Das weiß man. Thomas, Andrea, seid ihr verheiratet? Das wisst ihr, ne? Das wisst ihr. Ihr wisst es, weil ihr vor der Gemeinde, vor Gott, euch das verbindliche Ja-Wort gegeben habt. Ihr habt euch geliebt vorher und trotzdem musste der Tag kommen, an dem man verbindlich Ja sagt und sein Leben aneinander bindet. Das ist bei Jesus nicht anders. Es reicht nicht, nur zu wissen, dass Jesus da ist, daran zu glauben, dass das alles stimmt. Es gibt eine Unmenge von Frauen, von denen weiß ich, die sind da. Von denen glaube ich, die sind da. Die finde ich vielleicht auch hübsch, nett, attraktiv oder sonst was. Aber meine Frau ist nur die, die ich geheiratet bzw. die ich auch glaube, mit denen ich sogar teilweise rede und Umgang habe. Ja, das ist dasselbe auch in Bezug auf Jesus. Es braucht dieses, sich einmal im Leben ganz bewusst festgemacht haben an diesen Herrn der Herren und das eigene Leben wirklich ihm übergeben zu haben und ihm gesagt haben, sei du jetzt nicht nur der Herr allgemein, sondern sei der Herr meines Lebens, das will ich heute mit dir klären. Und das braucht ihr, das muss klar sein. Wenn hier der Glaubensanfang nicht klar und eindeutig ist, dann wird alles, was danach kommt, wenn Krisen kommen, wenn Anfechtungen kommen, wird das immer wieder von Zweifeln und Anfechtungen ganz grundsätzlicher Art überschattet werden. Bei jedem Ding, was dann im Leben schräg läuft, im Glauben, wird man sich sofort fragen, dann, oh ja, bin ich überhaupt Christ? Und es wird ganz grundsätzlich in Bezug auf seine Heilsgewissheit und seinen Stand als Kind Gottes grundsätzliche Zweifel haben. Und das widerfährt gerade denen immer wieder, die keinen klaren Anfang hatten. Die fangen immer wieder später an, in dieser grundsätzlichen Weise zu eiern und die bekehren sich am liebsten dann 100 Mal hintereinander. Ja? Das ist Quark. Einmal klipp und klar. Und dann wissen, so wie zwischen Hochzeit und Ehe ein Unterschied besteht, so zwischen dem grundsätzlichen Glaubensanfang mit Jesus und einem gesunden Leben mit Jesus im Glauben. Das ist ein Unterschied. Die Hochzeit ist der Doppelpunkt. Was dann folgt, ist die Ehe. Und das ist im Glauben nicht anders. Der Doppelpunkt muss her. Und danach kommt dann das Leben im gesunden Glauben. Aber dann weiß ich, wenn ich Anfechtung kriege und wenn ich in Täler komme, in Wüsten komme, und auch in der Wüste und auch im Tal und auch in der Anfechtung, ich bin ein Kind Gottes. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Das ist wichtig, dass das geklärt ist. Ja, nach der Geburt ist das Erste, was uns die ersten Jahre als Kind begleitet, oder auch als Eltern der Kinder, die Kinderkrankheiten. Und so wie nach der Geburt eines Kindes in den ersten Jahren zahlreiche Kinderkrankheiten auftreten können, so auch im Glaubensleben, nach der Erfahrung der Neugeburt aus dem Geist Gottes. Und ich habe wieder in den Brockhaus geguckt. Kinderkrankheiten sind, jetzt kommt die Definition, vorwiegend im Kindesalter auftretende Erkrankungen. Diese Kinderkrankheiten sind äußerst ansteckend, sodass meist schon der erste Kontakt zur Erkrankung führt. Sie hinterlassen aber meist eine lebenslange Immunität. Auch Kinderkrankheiten des Glaubens sind also nicht nur völlig natürlich, sondern sie sind für das geistliche Immunsystem auch äußerst wichtig. Hier entstehen nämlich die festen Grundlagen in unserem Leben, in unserem Glauben, die uns dann später durchtragen können. Ich denke daran, wie ganz am Anfang meines Glaubenslebens jemand frank und frei bestritten hat, dass ich ein Kind Gottes bin. Und diese Person war mir sehr wichtig und ich war noch recht jung und ungefestigt. Und aus irgendwelchen Dingen, das will ich jetzt im Einzelnen nicht ausbreiten, hat diese Person mir glatt ins Gesicht gesagt, du bist doch gar kein Christ, du bist doch gar kein Kind Gottes. Das hat mich völlig umgehauen. Und ich weiß heute noch, wie ich dann da in dem Bett gelegen habe, ich war auch aus all meinen persönlichen Bezügen da rausgerissen, war isoliert, und wie ich da nachts geweint habe und wie ich dann im Gebet zum Herrn gekommen bin und wie ich in dieser Nacht das von der Schrift her so klar gesehen habe und gewusst habe und mir, dass ich da durchgebrochen bin in dieser Nacht. Und seitdem ist diese Frage in meinem Leben geklärt. Nun will ich mich nicht zu weit raushängen, ich weiß nicht, wie mein Leben weiterläuft. Aber bisher ist an allen schweren Phasen meines Lebens und an allen Durststrecken meines Lebens diese Gewissheit nie wieder angetastet worden. Weil hier das geistliche Immunsystem sich so bilden konnte, dass ich weiß, dass man als Christ fallen kann, dass ich weiß, wie man als Christ auch sich vom Herrn entfernen kann und wie alle möglichen Dinge eintreten können. Aber das konnte nie mehr bisher angetastet werden. Da war eine Kinderkrankheit, durch die ich schwer durch musste, aber durch die mein geistliches Immunsystem gestärkt wurde. Also das ist natürlich und es ist wichtig, auch Kinderkrankheiten des Glaubens zu durchlaufen. Ich möchte einige Beispiele aufzählen. Solche Kinderkrankheiten können sein der gefühlsbetonte Glaube. Gott ist, wenn ich ihn fühle. Beten und Bibellesen und Gemeindebesuch mache ich dann, wenn mir danach ist. Und so besteht das Leben dieser Gotteskinder aus permanentem Wechsel von Höhen und Tiefen. Weil sie nämlich immer meinen, Gott ist nur dann ihnen nah, wenn sie das fühlen. Und Gebete werden nur dann erhört, wenn sie es fühlen. Und Gemeindebesuch ist nur dann toll und dran, wenn sie es fühlen. Und in der Bibel ist es nur dann wichtig zu lesen, wenn sie dabei was fühlen. Nein. Gott liebt uns, Gott ist da, auch wenn wir absolut nichts davon fühlen. Und je weiter wir im Glauben wachsen, je reifer wir da werden, wird Gott uns auch nicht immer in diesen Gefühlen so präsent sein lassen. Sondern er wird uns Gefühle nehmen und wird sagen, vertrau mir, auch wenn du nichts fühlst. Sich davon zu lösen, dass Glaube nur in der Weise und Gott nur in der Weise real ist, wie ich das fühle, das ist ganz wichtig. Und das ist eine Kinderkrankheit des Glaubens, gefühlsbetonter Glaube, immer dem Gefühl in der Gewissheit meines Glaubens hinterherzugehen. Oder der wunschprojizierte Glaube, das ist auch so eine Kinderkrankheit. Ich verwechsle meine Wünsche mit dem Willen Gottes. Hab Wünsche und dann nehme ich Bibelstellen, alles was immer ihr im Glauben bittet, das wird euch werden. Und dann bitte ich drum ganz doll und glaub ganz fest daran, dass Gott das machen will. Und bin bitter enttäuscht, wenn das dann nichts wird. Das ist der wunschprojizierte Glaube, wo ich meinen Willen, meine Wünsche mit dem Willen Gottes verwechsle und dann bitter zerfalle mit Gott, wenn das nicht erfüllt wird. Oder der perfektionistische Glaube. Sünde und Anfechtung dürfen nicht mehr sein. Und ich habe keine Fähigkeit, mit meinen eigenen Unvollkommenheiten und mit den Unvollkommenheiten meiner Geschwister in der Gemeinde umzugehen. Ich scheitere an meiner eigenen Unvollkommenheit und denke, das kann doch so nicht sein. Und ich halte es in der Gemeinde gar nicht aus, wenn ich dann konfrontiert werde mit der Erfahrung der Unvollkommenheit auch meiner Geschwister. Wie kann man denn so als Christ sein und wie kann das eine Gemeinde sein? Perfektionistischer Glaube. Oder der gesetzliche Glaube, wo alles doch noch die eigene Kraft und die eigene Anstrengung ist. Wo es immer nur darum geht, was darf ein Christ, darf ich das noch, darf ich das nicht? Und ich muss mich anstrengen, noch mehr Bibel zu lesen und noch mehr zu beten und muss mich so richtig auch innerlich, geistig kasteien. Gesetzlicher Glaube. Gruppendynamischer Glaube. Ich nenne das immer den Chamäleon-Glaube. Dass mein Glaube abhängig ist von der Gruppe, in der ich mich bewege. Ich bin in der Gemeinschaft, in der Jugendstunde oder hier in der Versammlung und mein Glaube ist hoch. Und wenn ich dann im Alltag bin, in der Schule, in der Uni, wo immer ich mit Leuten bin, verändere ich mich. Ich wechsle meine Farbe, ich wechsle die Vokabel, ich wechsle die Art und Weise, in der ich rede, in der ich lebe. Wie ein Chamäleon seine Farbe immer der Umgebung anpasst. Gruppendynamischer Glaube, der nur davon lebt, was er in der Gruppe, in der Gemeinschaft erfährt und nicht in der Lage ist, isoliert von der Gemeinschaft in ganz anderen Umfeldern die Farbe des Glaubens zu halten und sie nicht zu wechseln. Und das letzte Beispiel, der ich-bezogene Glaube, auch so eine Kinderkrankheit, der ich-bezogene Glaube. Gott und die anderen müssen für mich da sein. Es ist keine Bereitschaft zum Opfer und zum Dienst da. Ich bleibe immer irgendwie so ein bisschen unverbindlich im Randbereich der Gemeinde. Und bei allem frage ich mich, was bringt mir das? Da gebe ich mich nicht rein und sage, es ist egal, das ist für mich ein Opfer, es ist ein Verzicht, es ist ein Aufwand, sondern was bringt mir das? Und das sind die Leute, die nie so richtig in den Kernbereich der Gemeinde vordringen, die immer so wie der Mond um die Erde und um die Planeten immer nur außen so ein bisschen seine Bahn ziehen. Die sind da im Raum der Gemeinde. Aber du hast immer den Eindruck, die sind irgendwo so auf so einer Außenbahn, laufen die rum. Unverbindlicher Glaube. Ich-bezogener Glaube. Sich nicht einlassen können, sich nicht festmachen können, immer auf Distanz bleiben, dass ich selber dann noch entscheiden kann, wie weit ich das möchte und wie weit nicht. Und das sind nur einige Beispiele für einen Glauben, der nicht gesund ist. Für einen Glauben, der an Kinderkrankheiten leidet. Und wenn diese Kinderkrankheiten überwunden werden, ist das großartig. Ist das eine unglaubliche Stärkung für unser geistliches Immunsystem. Aber es hat mal jemand gesagt, die meisten Christen sterben in den Windeln. Das kann da natürlich auch passieren. Es gibt aber nicht nur Kinderkrankheiten. Auch erwachsener Glaube kann krank werden. Auch erwachsener, gereifter Glaube kann krank werden. Es gibt so viele verschiedene Arten von Krankheiten, dass dicke Bücher nicht ausreichen, um die alle zu beschreiben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen im medizinischen Bereich arbeitet. Ich habe mal in dieses dicke Buch, in diesem Schürembel heißt der, reingeguckt, wo so die ganzen Krankheiten beschrieben werden, die es gibt, in ihre Krankheitsbilder. Ich musste da mal reingucken von Berufswegen, weil ich für den Prozess da mal was brauchte. Ich habe da mal so ein bisschen durchgeblättert. Mir ist ja so übel geworden. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Krankheiten ich habe. Also man liest das da und du merkst genau, das habe ich doch und die Symptome habe ich doch auch. Und es ist wirklich schlimm. Also es nützt eigentlich nichts, wenn ich jetzt auch beim Erwachsenenglauben anfange, die ganzen Krankheitsbilder aufzuzählen, dass wir uns so auf dieses Negative, auf dieses Kranke fixieren. Sondern ich möchte es eigentlich umdrehen. Ich möchte es vom Positiven her darstellen. Und mir ist in diesem Zusammenhang vor allem eins wichtig geworden. Nämlich, dass Krankheit etwas mit der Störung des gesunden Gleichgewichts zu tun hat. Das ist mir an dieser Definition so wichtig geworden. Krankheit hat etwas mit der Störung des gesunden Gleichgewichts zu tun. Der einseitige Glaube ist ein kranker Glaube. Der einseitige Glaube ist ein kranker Glaube. Haben wir ein positives Vorbild, an dem wir vielleicht etwas sehen können von dem, was gesunder Glaube ist? Ja, Paulus. Bruder Paulus. Den Paulus. Paulus sagt selbst in 1. Korinther 11, Vers 1 und auch an anderen Stellen, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Also Paulus macht das nicht, weil er sich selber nun für, weiß ich nicht, selbstbezogen für einen besonders tollen Kerl hält, sondern weil er weiß, dass er von Gott der Gemeinde als Vorbild, als Modell gesetzt ist und sich seinerseits auch so an Christus in seinem Leben orientiert. Und deshalb kann er sagen, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Also es ist richtig, sich den Apostel Paulus als Vorbild für gesunden Glauben zu nehmen. Aber welchen Paulus nehmen wir denn als Vorbild für uns? Und unsere Gemeinde. Den Lehrer Paulus, den Propheten, den Evangelisten oder den Seelsorger Paulus? Welchen Paulus? Wir merken, die Frage ist falsch gestellt. Wir können uns nicht eine uns besonders wichtige Seite des Apostels Paulus herausgreifen, sondern wir müssen den ganzen Paulus als Vorbild für die Gemeinde begreifen lernen. Da ist zum ersten Paulus der Missionar und Evangelist. Was hat Paulus in missionarischer, evangelistischer Hinsicht an den Ungläubigen draußen in der Welt für einen Einsatz gebracht, um denen das Evangelium von Jesus Christus zu bringen? Wenn wir das lesen in der Apostelgeschichte, in den Briefen, unglaublich. Und ich denke an 1. Korinther 9, wo Paulus sagt, den Juden bin ich geworden wie ein Jude, den unter Gesetz wie unter Gesetz, den ohne Gesetz wie ohne Gesetz. Und dann endet das am Ende, ich bin allen alles geworden, auf das ich auf alle Weise etliche errette. Das ist der Evangelist, der Missionar Paulus. Das ist das Herz des Apostels Paulus, was hier schlägt. Paulus wusste um die Auserwählung Gottes. Niemand hat sie so klar bezeugt wie der Apostel Paulus. Paulus wusste, dass heute in dieser Zeit nicht alle Menschen dran sind, sondern dass es um eine Auswahl geht. Paulus wusste um Abfall, um Verstockungsgericht. Paulus wusste all diese Dinge und hat sie verkündigt in einer Klarheit, wie wir sie sonst nirgends finden. Und trotzdem, dieses ganze Wissen machte ihn nicht zum passiven Zuschauer des göttlichen Heilshandelns, sondern zum leidenschaftlichen Evangelisten und Missionar. Er wusste all das und hat trotzdem alles daran gesetzt, den Menschen draußen, den Ungläubigen, das Evangelium zu bringen. Er hat nicht gesagt, naja, sind ja nur ein paar dran und die kriegt Gott schon sowieso. Also ziehe ich mich zurück, kümmere ich mich um andere Dinge. Paulus wusste es und hat mit ganzem Einsatz dennoch missionarisch und evangelistisch gewirkt. Da war etwas im Gleichgewicht. Gesunder Glaube. Paulus, der Prophet und Lehrer, er sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 27, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Paulus hatte keine Sorge, die Gemeinde mit den großen Heilswahrheiten Gottes zu überfordern. Wie heute, Land auf, Land ab, man immer denkt, naja, das kann die Gemeinde gar nicht verkraften, gar nicht verstehen, damit überfordern wir sie alle nur. Und Paulus hielt es auch nicht für überflüssig, in der Gemeinde den ganzen Heilsratschluss Gottes zu verkündigen. Es war ihm hochwichtig, nur ja nichts von dem zurückzuhalten, sondern die Linien von Gericht und Gnade bis in die Zielvollendung nicht nur für sich persönlich zu glauben, sondern auch zu verkündigen. Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Heilsratschluss Gottes zu verkündigen. Da war etwas im inneren Gleichgewicht, gesunder Glaube. Paulus, der Hirte und Seelsorger, schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 7 und 11. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet haben. Ermahnung und Tröstung. Das sind die biblischen Begriffe für das, was wir heute unter dem Begriff Hirtendienst und Seelsorge verstehen. Und Paulus ging nicht davon aus, dass dieser Dienst in der Gemeinde allein durch die Verkündigung des Wortes von hier vorne ausreichend abgedeckt wird, sondern er ging, wie er hier schreibt, jedem Einzelnen nach. Er sagte nicht, ach, Seelsorge ist doch alles nur überflüssig, die sollen einfach nur das Wort, die Verkündigung hören und sollen sie gefälligst gehorsam sein, zu Gott beten und dann läuft das. Was soll das alles immer mit diesem Seelsorge? Nein, er hat das eine getan und ist trotzdem dem Einzelnen nachgegangen, wie der gute Hirte, von dem wir lesen, dass er diesem einen Schaf nachgeht, das verloren ist, bis er es findet. Also meine Söhne haben, als ich das mal erwähnt habe, von diesem Gleichnis gesagt, das ist aber ein dolles Ding, da lässt der 99 Schafe stehen und geht dem einen nach. Ist das nicht gewagt, 99 Schafe dran zu geben für eins? Das ist nicht die Aussage. Die 99 waren versorgt, die nur 99 waren geschützt. Aber diese Konzentration des guten Hirten auf das eine Schaf, das weg war, das ist das Herz von Seelsorge, von Ermahnung, von Tröstung. Und das finden wir hier bei Paulus. Jedem Einzelnen nachgehen. Und das ist wichtig in der Gemeinde, dass wir merken, wo Leute hängen an bestimmten Stellen. Und dann nicht nur darüber tuscheln, darüber den Kopf schütteln, darüber reden, aber auch nicht sich nur zurücklehnen und sagen, naja, da kann man nur beten, der Herr muss richten, natürlich muss das richten. Natürlich ist Beten das Beste, was wir immer machen können. Aber nicht nur. Dem Einzelnen nachgehen. Paulus hat es uns vorgemacht. Da war etwas im inneren Gleichgewicht. Gesunder Glaube. Und gerade diese Ausgewogenheit von Prophetie, Evangelisation, Seelsorge und Lehre im Leben und Dienst des Apostels Paulus macht ihn zu einem großen Vorbild für einen gesunden Glauben und ein gesundes Leben im Glauben. Nun könnten wir uns natürlich dadurch schier erdrückt fühlen. Wer von uns kann das alles leisten? Niemand für sich allein. Das steht fest. Aber die ganze Gemeinde zusammen, die ganz. Jeder mit der Gabe, die er von dem Herrn empfangen hat. Paulus schreibt in Epheser 4, den Versen 11 bis 12, und er, der Herr, hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Also, Gott gibt den einen diese Gabe und damit auch diese Aufgabe und den anderen jene Gabe und damit auch jene Aufgabe. Und die sollen alle in der Gemeinde zusammenwirken, damit all das abgedeckt wird, was in eine gesunde Gemeinde und in einen gesunden Glauben hineingehört. Und da ist jeder gefragt, seinen kleinen Teil mit einzubringen, damit die ganze Gemeinde gesund im Glauben wachsen kann. Wir müssen nicht alles selbst tun, aber wir müssen Gott mit der Gabe dienen, die wir empfangen haben. Und für einen gesunden Glauben ist es wichtig, dass Prophetie, Evangelisation, Seelsorge und Lehre in der Gemeinde als gleichwertig und gleich wichtig erachtet werden. Und dass wir in unseren Gemeinden all diesen Bereichen gleichermaßen Raum geben. Dann werden sowohl wir persönlich als auch die Gemeinde in ihrer Gesamtheit gesund sein im Glauben. Seht, ich muss nicht jeden Dienst tun, aber dass ich den Dienst des anderen als gleichwertig und gleich wichtig erachte, das ist so wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, ach, Seelsorge, was brauchen wir da, oder Evangelisation, was brauchen wir, die Prophetie ist wichtig oder die Lehre ist wichtig. Ja, natürlich, aber keine Gleichgewichtsstörung, gleichermaßen gleich wichtig, das ist so entscheidend für gesunden Glauben und gesunde Gemeinde. Ja, und damit sind wir schon bei der Schlussfrage, wie kann denn unser Glaube gesund werden, wenn er denn vielleicht etwas angekränkelt ist? Wie kann unser Glaube gesund werden? Wenn wir die Paulusworte, die wir vorhin verlesen haben aus dem Titusbrief, uns im Zusammenhang anschauen, dann stellen wir fest, im Titus 1, 13, Gesundheit, heißt es, weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben. Also hier scheint eine, sogar strenge, sehr unangenehm, eine strenge Zurechtweisung ein Mittel zu sein, auf das sie gesund seien im Glauben. Und Titus 2, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, und dann kommt, damit sie gesund seien im Glauben. Also, gesunde Lehre ist die Voraussetzung für gesunden Glauben. Nur durch den Zufluss gesunder biblischer Lehre hat unser Glaube die Möglichkeit, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Aber damit jetzt kein Missverständnis entsteht, gesunde Lehre hat es eben immer auch mit dem Leben zu tun. Gerade wenn wir Titus 2 lesen, ich habe gehört, ihr habt es gerade erst in der Bibelstunde gemacht, müsst ihr euch also ja total vertraut sein. Ich komme ja hier wahrscheinlich, trage ich Eulen nach Athen. Wenn wir hier in Titus 2 mal lesen, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Was kommt jetzt? Der Heilsplan Gottes? Die letzten Weisheiten über die Äonen und Zielvollendungen Gottes? Ist das, was Paulus hier jetzt unter gesunder Lehre meint? Dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, die alten, die Frauen ebenfalls, nicht Sklavinnen von vielem Wein, die Jungfrauen sollen ihre Kinder lieben, besonnen, mit häuslichen Arbeiten. Da geht's mit einmal mitten rein ins konkrete, praktische Leben. Und enden tut das alles in dem Höhepunkt in Vers 10. Da werden all diese lebensmäßigen, konkreten Anweisungen zusammengefasst in der Aussage, auf dass sie die Lehre, die unseres Rettergottes ist, zieren in allem. Deshalb dürfen Lehre und Leben nie gegeneinander ausgespielt werden. Die gesunde Lehre soll zum Leben helfen. Und das Leben soll die Lehre zieren, ehren, groß machen, schön machen, ihr Ehre machen in allem. Das ist der Zusammenhang. Lehre und Leben gehören zusammen. Lehre befähigt zum Leben und das Leben ziert die Lehre. So ist der Zusammenhang. Seht, ich möchte es mal vergleichen, ich weiß nicht, ob ihr hier in dem Bereich noch manchmal segeln geht, ja, ob einige unter euch segeln. Wenn ich ein Segelboot habe und ich persönlich kann nicht segeln, dann ist das Erste, ich brauche also Informationen. Ich muss was lesen über mein Schiff und darüber, wie man segelt. Und da muss ich mir noch ein Kursbuch holen und muss mir noch angucken, wie ich jetzt dahin segeln kann, wo ich hin will. Diesen Vorlauf muss ich haben. Ich muss lesen, mich informieren. Wie segelt man? Wie ist so ein Boot zu handhaben? Was hat so ein Boot? Ja, und dann? Dann muss ich lossegeln. Das nützt doch nichts, dass ich mich jetzt mein Leben lang in der Kajüte aufhalte und ein Buch nach dem anderen lese über wonniges Segeln. Ja, so ist beim Christsein auch. Beides gehört zusammen. Ich kann nicht einfach in das Boot meines Lebens leihen, los und ab. Was soll mir die Lehre? Alles überflüssig. Das Leben zählt. Was machen? Ja, dann laufe ich auf den nächsten Riff auf. Da bin ich bitter enttäuscht, weil ich nämlich keinen Durchblick habe vom Wort Gottes, was ist heute dran und wie kann man da rangehen und was will Gott heute tun und was kann und will Gott mir schenken. Ja, dann laufe ich auf. Das ist die eine Gefahr. Es gibt bestimmte Gemeindegruppierungen, die haben hier ihre offene Flanke. Und dann gibt es andere Gemeindegruppierungen, die haben ihre offene Flanke da, dass sie in der Kajüte sitzen und ein Buch nach dem anderen lesen und dir alles über Segeln erzählen können. Aber sie kommen hier aus dem Hafen raus. Und welcher Gemeindetypus mehr dieses Problem hat, überlasse ich eurer Einschätzung. Ja? Lehre und Leben gehören zusammen. Und Glaube ist krank, wo Lehre und Leben auseinandergerissen werden. Deshalb ist die alte Streitfrage Glauben oder Werke Ausdruck einer tiefen Glaubenserkrankung. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 6, in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt, wirksam wird, Werke tut, steht hier. Und wo Lehre und Leben so miteinander verbunden sind, wird unser Glaube gesund, alles andere ist geistliche Schizophrenie. Und das ist mir wichtig. Gesund im Glauben heißt, dieses innere Gleichgewicht des Glaubens zu halten. Zwischen Lehre und Leben und zwischen den verschiedenen Bereichen, was Gott auch der Gemeinde schenkt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit. Wir wollen beten. Ja. Vater, wir preisen dich, wir beten dich an, wir danken dir für dein Wort, für deine Verheißung. Wir freuen uns auf den Tag, an dem du kommst, an dem du uns zu dir holst. Wir freuen uns darauf, Herr, auf den Tag, an dem du unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wirst in deinen Leib der Herrlichkeit. Wir freuen uns dass wir Hoffnung haben dürfen für alle Menschen und die ganze Schöpfung, dass du einmal alles neu machen wirst. Herr, wir freuen uns, dass du uns aus deinem Geist zu neuem Leben gezeugt hast, zu deinen Kindern gemacht hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, gesund zu leben, gesund im Glauben zu sein, so wie du Freude daran hast, dass wir leben, damit unser Leben, die Lehre, die du uns anvertraut hast, auch ziert in allem. Amen. Amen.